Herzlich willkommen zur Doppelseite, dem Mandolinen-Podcast. Mein Name ist Malte und ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr auch zu dieser Folge wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge habe ich mit Christina und Annika über das Kammerorchester Cordofonia gesprochen. Heute gehen wir von den professionellen Ensembles weg und reden über ein anderes Thema. Bisher haben wir über die Mandoline nur im Kontext der klassischen, ernsten Musik gesprochen. Diese Konvention möchten wir heute brechen. Neben vielen anderen Themen beschäftigt sich mein Gast mit der Volksmusik und dies soll unser Thema werden. Herzlich willkommen, Silvan Wagner. Silvan, schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die freundliche Einführung, Malte.
Silvan, sag doch erstmal, wer bist du und was machst du?
Ja, wer bin ich? Im Moment arbeite ich oder schon seit längerer Zeit als Germanist und zwar mit Spezialisierung auf mittelalterliche Literatur an der Universität Bayreuth. Ich habe zuvor eben Mandoline studiert in Wuppertal und dann anschließend Deutsch und Theologie in Bayreuth und bin eben bei dem letzten Thema erstmal hängen geblieben. Aber mittlerweile ist es so, dass ich mich in meinem eigentlichen Fachbereich, also Mittelaltergermanistik, auch spezialisiert habe auf die historisch informierte Aufführung von mittelalterlicher Epik und von mittelalterlichem Minnesang. Und darüber kann ich jetzt auch wieder in einem so semi-professionellen Bereich Musik machen, weil ich diese mittelalterlichen Lieder mit Mandoline begleite. Beziehungsweise so habe ich angefangen, mittlerweile meistens mit der Quintarne, habe noch ein paar andere historische Instrumente dazu genommen, aber die Grundlage ist tatsächlich immer die Mandoline, sodass ich auch mein erstes Studium noch ein bisschen professionell nutzen konnte.
Genau, und heute möchte ich mit dir erstmal über einen Teil der Volkslieder reden, und zwar über dein Konzertprogramm mit den jiddischen Liedern. Sag doch erstmal, was sind denn jiddische Lieder?
Ja, jiddische Lieder sind, ich drück's erstmal undistanziert aus, was Wunderschönes. Die sind eigentlich oder waren eigentlich ganz normaler Bestandteil des deutschen Volksliedes. Das Jiddische ist ein deutscher Dialekt, wenn man so will. Oder nicht, wenn man so will, das ist ein deutscher Dialekt, zumindest des Ostjiddisches. Jiddische hat sich in seiner Sprachgeschichte in zwei so Hauptströmungen aufgeteilt, ins Westjiddische und das Ostjiddische. Und das Ostjiddische hat auf der Basis von Mittelhochdeutschen, also da ist auch mal erste professionelle Verbindung dazu, noch zahlreiche andere Formen aus unterschiedlichen europäischen und außereuropäischen Sprachen aufgenommen und ist dann so ein so eine Pidgin-Sprache geworden, so ein Dialekt, wenn man so möchte, der aber für Deutsch-Muttersprachler relativ unproblematisch in den Grundzügen zu verstehen ist. Also letztendlich ist es ein deutscher Dialekt wie, was weiß ich, das Schwäbische auch. Und wurde natürlich gesprochen von Jüdinnen und Juden. Und da haben wir natürlich diesen riesen Einbruch nach dem Dritten Reich oder im Dritten Reich, sodass wir mittlerweile sehr, sehr wenige Sprecherinnen und Sprecher des Jiddischen, zumindest in Deutschland, haben. In den USA sind es mehr, durch die Abwanderungswelle, durch die Vertreibungswelle. Und das Jiddische ist aber eben ein Bereich, der nicht nur sprachlich funktioniert, sondern der auch eine ziemlich eigentümliche Kunst hervorgebracht hat, eine volksmusikalische Kunst mit vielen, vielen Liedern, von denen uns leider Gottes nur noch relativ wenige überliefert sind, weil das häufig eine mündliche Tradition war, die nicht aufgeschrieben wurde oder nur von Bekannten und Freunden aufgeschrieben wurde. Und natürlich ist wahnsinnig viel verloren gegangen, auch im Rahmen des Dritten Reichs. Trotzdem sind uns noch ziemlich viele Lieder überkommen und die sind teilweise sehr ähnlich dem normalen deutschen Volkslied, sage ich mal, oder dem christlichen deutschen Volkslied. Das sind alles letztendlich dämliche Begrifflichkeiten, um das abzugrenzen voneinander. Aber auf der anderen Seite haben die jiddischen Lieder auch viele Eigenständigkeiten, die sehr eigentümlich und sehr reizvoll sind.
So kann ich mir vorstellen, dass eine dieser Eigentümlichkeiten auch das Thema ist in den Volksliedern.
Ja, also die jiddischen Lieder umfassen einen riesigen thematischen Bestand. Viele sind Liebeslieder, da unterscheidet es sich nicht vom restlichen deutschen Volkslied. Aber wir haben bei den Liebesliedern zum Beispiel eine Eigenheit, die tatsächlich auffällig ist. Bei vielen deutschen klassischen Volksliedern ist der Handlungsraum, in dem eine Liebesgeschichte, ob sie jetzt funktioniert oder nicht, stattfindet, die Natur, der Naturraum, also der Wald oder die Wiese, die Heide, irgendwie sowas. Und bei den jiddischen Liedern ist der Handlungsraum in der Regel das Städtel. also der kleine Stadtbezirk, beziehungsweise der Stadtbezirk, der tatsächlich für Jüdinnen und Juden denen vorbehalten war oder in dem sie teilweise dann mehr und mehr zwangsweise wohnen mussten. Und das ist schon eine Eigentümlichkeit, die ja sehr, sehr reizvoll ist, weil wir so eine Konfrontation haben von diesen klassischen Themen. Ein Junge will mit einem Mädchen zusammenkommen oder andersrum. Es funktioniert irgendwie nicht, weil irgendjemand was dagegen hat und so weiter und so fort. Tragisch oder nicht tragisch. Aber das Ganze ist eben nicht in der Natur eingebettet, sondern in dem, was wir heute als Kleinstadt bezeichnen würden.
Wenn einmal der Dialekt, also die Sprache etwas anders ist und teilweise auch die Themen, ist das denn auch für dich ein Unterschied in der musikalischen Umsetzung des Textes, in der Begleitung zu anderen Volksliedern?
Ist eine schwierige Frage. Also von der reinen Technik, von der Begleittechnik erstmal nicht. Also ich verwende so eine Art von Crosspicking, was ich mir selber beigebracht habe. Also es ist jetzt nicht das klassische Crosspicking aus dem Bluegrass-Bereich, sondern einfach eine gebrochene Begleitung mit einem Plektrum ausgeführt oder eben Schlagtechnik, wobei dann die Mandoline ja zunehmend zu einem Rhythmusinstrument wird. Also auch Funktionen des Schlagwerks übernimmt beispielsweise, um wirklich so ein Metrum zu geben, Rhythmus im Metrum. Da unterscheidet sich es nicht zu dem, was ich jetzt in anderen Bereichen mache. Aber wo es sich schon unterscheidet, das ist die Harmonik der jiddischen Lieder, aber auch der vertikale Fluss, wenn man so will. Weil jiddische Lieder bauen harmonisch mitunter auf tatsächlich mittelalterlichen Skalen auf. Das hört sich für uns heute in der Regel molar an. Aber es ist eben auch ein bisschen was anderes als die normale Dur-Moll-Tonalität, die wir gewohnt sind. So kann man schon begleiten, das ist nicht das Problem. Aber darüber hinaus kann man beispielsweise Akkorde ein bisschen anreichern mit anderen tonalen Elementen, die jetzt bei herkömmlicher Volksliedbegleitung ein bisschen schräg wären, die aber wunderbar funktionieren im jiddischen Bereich, weil das eben auch verwandt ist mit dem, was ich normalerweise mache, nämlich der Interpretation von mittelalterlicher Musik. Und das schlägt sich eben auch in der sogenannten vertikalen Dimension nieder. Die jiddischen Lieder sind mitunter ziemlich flächig, also sie sind nicht so horizontal geteilt, eingeteilt, eingetaktet, sondern manche davon haben so einen Melodiefluss eher, wo man so ein bisschen die Zeit verliert, wenn man das ausübt, was dann natürlich ein bisschen eine Herausforderung darstellt, das Ganze mit Mandoline zu begleiten, weil die Mandoline natürlich eine sehr große Attacke hat in ihrer Tonsprache und dann eben ziemlich gut vertikal das Ganze einteilen kann, die Musik einteilen kann. Ich mache das dann teilweise mit Tremolo-Begleitung, wo man das ein bisschen ziehen kann, oder mit einer Begleitung nach Bordun, oder wo dann wenig wechselt an Akkorden, wo man eher so einen Liegeton hat, was dann zu manchen Liedern zumindest besser passt.
Du hast uns heute Musik mitgebracht, Silvan, und in ein jiddisches Lied wollen wir doch jetzt einfach einmal reinhören. Das ist von dir begleitet mit Mandoline und wird auch noch mit Harfe begleitet. Kannst du, bevor wir jetzt in das Lied reinhören, ein paar Sachen zu dem Lied sagen?
Ja, also das war, glaube ich, das erste Lied, was ich mir selber drauf geschafft habe. Es ist still, die Nacht ist euch gesternt. Es ist nach wie vor mein Lieblingslied. Und das sowohl wegen der Melodie, die ich sehr, sehr schön finde, als auch wegen der Geschichte dieses Lieds. Es ist nämlich ein Lied aus dem historischen Bereich des Dritten Reichs. Es geht darum, dass ja zwei verfeindete Gruppen miteinander kämpfen, mit Waffen tatsächlich. Also es ist ein sehr martialisches Lied auch. Allerdings, und das finde ich das Besondere dran, werden hier Jüdinnen und Juden, speziell Jüdinnen, es geht um eine Jüdin, die in dem Lied zentral gesetzt ist, nicht als Opfer inszeniert, sondern als Kämpfer, die irgendwelche Schicksale nicht annehmen, sondern sich dagegen zur Wehr setzen. Das finde ich ganz, ganz großartig, das gepaart mit dieser wirklich wunderschönen Melodie. Das Ganze handelt von einem historischen Fall. Das ist ein Lied von Klick Hirsch aus dem Jahr 1942. Und das, was es behandelt, ist ein Überfall einer jüdischen Partisanengruppe auf einen Waffenkonvoi des Feindes, also der Nazis. Und dieser Überfall, der hat zwar funktioniert, der wird hier ausgeführt von einem Mädchen oder einer jungen Frau, die unterrichtet worden ist im Waffenhandwerk, um auf Seiten der Partisanen kämpfen zu können. Historisch war es so, dass diese Frau den Angriff nicht überlebt hat. Also der Angriff war erfolgreich, aber sie ist gestorben. Das wird aber im Lied nicht behandelt, sondern das Lied ist tatsächlich ein Widerstandslied, was ja als Ziel hat, einfach zu erheben und zu sagen, wir schaffen das, wir halten durch. Wir können gegen das Unrecht aufstehen. Was mir da gerade noch aufgefallen ist, Entschuldigung, wie wir es gerade gehört haben, was vielleicht noch an die Frage von davor anschließt, an die Sprache des Jiddischen, was das überhaupt ist. In dem Lied waren beispielsweise drei unterschiedliche Begrifflichkeiten für Pistole, für Handfeuerwaffe gebraucht, und zwar aus drei unterschiedlichen Sprachen. Also Speier für die Pistole, was so ein deutscher umgangssprachlicher oder jiddisch umgangssprachlicher Begriff ist, Pistol selber und Nagan aus dem Russischen. Und man sieht daran schon, wie die jiddische Sprache funktioniert, die natürlich immer auch das Schicksal ihrer Sprecherinnen und Sprecher mittransportiert, das stark von Vertreibung und von Zwangsumsiedlung geprägt war, sodass diese Sprache, die eigentlich vom Grundsatz deutsch ist, ganz viele Elemente aus anderen Sprachen, hier aus dem Russischen, aus dem Französischen, mit hergenommen hat.
Konzentrieren wir uns jetzt ein wenig mehr auf die Begleitung der Lieder.
Ja.
Und zwar auf die Begleitung mit der Mandoline. Allerdings begleitest du deine jiddischen Lieder nicht nur mit der Mandoline, sondern auch mit anderen Instrumenten. Welche nutzt du noch?
Also, ich muss ganz klar ein wenig ausholen. Mein Instrument, das ich hauptsächlich professionell nutze, also wenn ich auftrete, wenn ich Konzerte gebe, das ist mittlerweile die Quinterne. Das ist so im Englischen Gitter, und da merkt man ein bisschen die Verbindung zur Gitarre. Das ist ein letztendlich spätmittelalterliches Zupfinstrument, das verwandt ist sowohl mit der Gitarre als auch mit der Mandoline. Ich habe mir da eine vierseitige Version bauen lassen, die auch in Mandolinenstimmung gestimmt ist, nur eine Oktav tiefer, mit der ich eben mittelalterliche Lieder begleite. Die habe ich ja auch angefangen mit der Mandoline zu begleiten. Also das wäre das eine, was ich manchmal auch nutze für ziemlich alte jiddische Lieder, die aber nicht so wahnsinnig häufig sind. Und neben der Mandoline benutze ich dann auch noch so eine kleine Barock-Mandoline, die Stradivari-Mandoline, also einen Nachbau davon logischerweise. Ja. Die finde ich total knuffig. Das ist ja wirklich so ein ganz, ganz Mini-Teil. Sehr, sehr schmales Instrument, was sehr intim klingt, womit man halt ja wirklich ruhige Lieder wunderschön begleiten kann. Und dann darüber hinaus noch das Streichpsalter, was ein merkwürdiges Instrument ist. Psalter ist eigentlich auch ein mittelalterliches Instrument, aber das Streichpsalter selber ist kein mittelalterliches Instrument, also das mit dem Bogen gestrichen wird. Das ist ein Missverständnis des 19. Jahrhunderts. Im 19. Jahrhundert wollten die Leute mittelalterliche Musik spielen und haben da teilweise die Quellen missverstanden und haben dann quasi dieses merkwürdige Instrument erfunden, mit dem man jeweils einen Liegeton spielen kann. Mir gefällt es ganz gut, weil man damit eben Liegetöne erzeugen kann und den Milners Triern beispielsweise begleite ich mit Streichpsalter. Das sind dann einfache Liegetöne, die so einen Orgelpunkt erzeugen. Wenn wir schon bei der Orgel sind, das ist auch so noch ein Instrument, das ich benutze, ein kleines Portativ, also eine Schoßorgel mit so 2 Oktaven Umfang. Das benutze ich auch bei manchen Liedern, wo mir die Mandoline als zu vertikal funktionierend erscheint und wo ich lieber wirklich so Liegetöne haben möchte. Ach ja, und dann noch die Zister. Die Zister kommt auch noch dazu. Die habe ich mir vor ein paar Jahren bauen lassen. Die hat ja wirklich so einen recht martialischen Klang. Der gefällt mir sehr, sehr gut und der passt zu einigen Liedern, die ebenfalls ein bisschen martialischer sind, vom Charakter super.
Das ist ja ein richtiges Arsenal an Instrumenten, die du nutzt. Ich würde da doch gerne mal ein Konzert hören, wo du alle benutzt und die unterschiedlichen Klänge hören und vergleichen und tja, vielleicht auch einmal ausprobieren.
Ja, ich habe vor kurzem eins gehabt in Benzberg in der Thomas-Morus-Akademie. Da musste ich dann tatsächlich mit dem Auto anfahren, was ein bisschen schwierig war. Es sind ja so 5 Stunden oder sowas, aber um eben die ganzen Instrumente transportieren zu können, ist es notwendig. Ich habe es davor schon mal gemacht, hatte auch selbe Konzert mit jiddischen Liedern in Benzberg. Da ist dann nur mit der Mandoline begleitet. Es ist tatsächlich fürs Publikum abwechslungsreicher sicherlich, ne? Ich selber bin gar nicht so sehr Fan, muss ich gestehen, wenn ich jetzt auf Seiten des Publikums sitze, von Konzerten, wo dann, also die historisch irgendwie verortet sind, Mittelalter oder frühe Neuzeit, wie wir es hier den Fall haben, oder auch noch 18. bis 19. Jahrhundert, wenn dann so ein Riesenarsenal an Instrumenten aufgefahren wird. Also mein Hauptinstrument ist nach wie vor die Mandoline. Da kommt so ein bisschen eine Ruhe, finde ich, rein. Wenn man so ein Hauptinstrument hat beim Konzert, das mache ich sehr gerne. Und dann einzelne Lieder, wo es eben passt, mit anderen Instrumenten begleitet. Ja.
Nicht nur deine jiddischen Lieder begleitest du mit der Mandoline, sondern auch deine eigenen Volkslieder. Du, Silvan, komponierst auch eigene Volkslieder und du machst das auch sehr gerne für deinen Dorfchor.
Genau, also ich bin da erst vor kurzem dazugekommen, das war mitten in der Corona-Zeit letztendlich. Ich arbeite ja auch als Komponist, allerdings da im Bereich tatsächlich neue Musik letztendlich. Na, ich arbeite da 12-tonal gerne oder freitonal, aber die Beziehung zur Volksmusik habe ich nie verloren und bin dann dazu übergegangen, dass ich für meinen Dorfchor, den ich eben vor ein paar Jahren übernommen habe von meinem Vater, dass ich da eigene Volkslieder komponiere, die häufig auch Bezug haben zu unserem Dorf, also was da passiert ist oder was da legendenhalber früher passiert ist. Das sind teilweise sehr, sehr schnuckliche Legenden, die jetzt nicht so wahnsinnig narrativ ausschweifend sind, sondern so ganz, ganz kleine Plots haben, die man wunderbar in so 3-4-strophigen Liedern unterbringen kann. Und das macht meinem Dorfchor noch ziemlich viel Spaß. Es ist so, dass das dann einfache Sätze sind. Wir sind im Moment noch sehr wenige, deswegen können wir nicht 4-stimmig singen, aber 2-stimmig, 3-stimmig, das funktioniert. Und wenn man es mit Mandolinenbegleitung macht, dann hat man da einfach noch ein bisschen tonale Unterstützung, was dann auch didaktisch ganz gut ist, sage ich mal so.
Jetzt hast du mir gesagt und auch eben schon angesprochen, dass du deinen Chor mit der Mandoline leitest. Wie kommt denn die Mandoline dort zum Einsatz?
Also, wenn ich mit meinem Chor Volkslieder singen, dann begleite ich die häufig mit Mandoline, wenn wir von 2-stimmigen Volksliedern reden, weil ansonsten wird es ein bisschen dünn, ganz ohne Begleitung. Wenn wir 3-4-stimmig singen, was wir jetzt wieder anfangen, dann ist die Begleitung natürlich zunehmend obsolet, weil dann der Chor selber steht harmonisch sozusagen. Aber ansonsten nutze ich die Mandoline tatsächlich auch ganz sozusagen alltäglich, um Stimmen vorzuspielen. In meinem Dorfchor sind außer mir nur noch 2 Männer und der Rest besteht aus Frauen. Und gerade Laien haben mitunter eine ziemlich große Schwierigkeit, eine Männerstimme zu übernehmen. Also natürlich singe ich die Stimmen auch vor, aber es fällt den Frauen sehr viel leichter, die Stimme zu übernehmen, eine Melodie zu übernehmen, wenn sie in derselben Tonhöhe vorgespielt wird. Und das kann die Mandoline natürlich wunderbar machen.
Toll. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass die Mandoline nicht bei jeder Literatur gut geeignet ist, um diese einzustudieren mit einem Chor und auch begleiten lässt. Hast du da auch Erfahrung gemacht außerhalb von Volksliedern?
Ist eine schwierige Frage, weil ich leite nun mal einen Volkschor, ne? Sozusagen. Also was haben wir denn ansonsten noch gemacht in der Vergangenheit? Oder ich habe früher auch einen Männerchor geleitet, ne? Aber die haben auch hauptsächlich beispielsweise Silchersätze gesungen oder sowas, ne? Ich war tatsächlich mal für kurze Zeit Oberfrankens jüngster Chorleiter. Das war für alle Beteiligten nicht ganz einfach, da war ich 14 und habe einen alteingesessenen Männerchor übernommen. Da haben wir eben noch klassisch vierstimmig gesungen, das klassische Volkslied gut für Männerchor. Und damals habe ich nur mit der Stimme das Ganze gemacht. Klavierspielen kann ich nicht, zumindest nicht auf dem Niveau, dass ich völlig problemlos irgendwelche Stimmen vorspielen kann oder gar begleiten kann. Und Mandoline habe ich mir damals noch nicht getraut. Also es war schon genug, dass ich mit 14 Jahren vor 60, 70-jährigen Leuten stehe und denen irgendwas erzähle. Da wollte ich jetzt das Ganze noch zusätzlich belasten durch das merkwürdige Instrument, was ich da mitschleppen kann. Aber die Skrupel habe ich jetzt bei meinem Dorfchor nicht mehr gehabt. Wenn wir da andere Sachen singen, ja, ich habe zum Beispiel auch Weihnachtslieder gemacht, was aber letztendlich auch im Volksliedbereich ist, ne? Und auch die habe ich zumindest häufig mit Mandoline begleitet, häufig aber auch mit der Schoßorgel dann beispielsweise. Letztendlich nehme ich einfach das her, was ich halt kann. Das ist so der ganz naheliegende Gedanke, ne? Also ich muss gestehen, ich mache mir da nicht ewig Gedanken, was da jetzt super dazu passt, sondern ich greife einfach drauf zurück, was ich halt irgendwie drauf habe. Und versucht es anschlussfähig zu machen.
Das kommt ja auch so rüber, wenn man sich mit einem Instrument wohlfühlt und dort sicher ist und weiß, was man tut, kommt das natürlich auch ganz anders bei den Sängern an und wirkt viel authentischer.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast uns noch ein Volkslied mitgebracht, das du selbst komponiert hast. Was passiert denn in dem Lied?
Ja, wie es bei klassischen Liebesliedern üblich ist, gar nichts. Also es ist sind die Gedanken eines männlichen Ichs an seine Frau, an seine Freundin, an seine Geliebte, die aber eben nicht da ist, wie der Titel schon sagt. Ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Und da gibt es ja dann alteingesessene Umgehensweisen mit diesem Problem. Wie macht man das? Also die Fernliebe heißt es in der Germanistik. Mit der Fernliebe wird schon im Mittelalter unter anderem so umgegangen, eine Lösung, die ich in diesem Lied dann auch versucht habe, dass über bestimmte Tätigkeiten oder bestimmte Gedankenführungen die abwesende Geliebte dann trotzdem irgendwie anwesend ist. Bei diesem Lied ist es das Anzünden einer Kerze, was dazu führt, dass man nicht nur auf seine Gedanken angewiesen ist, sondern dass man eben auch etwas Materielles hat, was einen sozusagen an die abwesende Geliebte erinnert und was dann trotzdem dazu führt, dass die in irgendeiner Art und Weise, nennen wir es virtuell, so halbwegs anwesend ist, was dann das Leiden der Abwesenheit ein bisschen mindert. Hier allerdings ist das Leiden am Schluss dann trotzdem noch mit dabei, weil es kommt zu einem kleinen Unfall mit dem Kerzenwachs, sodass auch der Schmerz körperlich fühlbar ist, der ansonsten vielleicht nur seelisch da wäre.
Ich hab dich schon so lang nicht mehr gesehen. Ich lauf am Waldrand bunte Blätter wehen. Der Wind umspielt die Wangen mir, denn er weht ja hier von mir und flüstert mir ins Ohr, ich will dich sehen. Kannst du es fühlen?
Verzeihung, jetzt beim Anhören habe ich gemerkt, dass ich die Lieder verwechselt habe. Das ist ein anderes Lied, was aber dieselbe Taktik verfolgt. Also auch hier ist die Geliebte nicht anwesend, aber hier ist ein Herbstlied. Also da geht es darum, dass das Zusammenkommen des Liebespaares durch die sich auf der Haut absetzenden Tautropfen erfolgt. Entschuldigung, die habe ich jetzt gerade verwechselt, die beiden.
Wenn man jetzt aber vielleicht das andere Volkslied von dir auch noch hören möchte, wo kann man denn dich mit deinen Liedern und deinem Chor hören?
Naja, wie gesagt, ist ein Dorfchor bei uns im Dorf. Wenn irgendwas ansteht, also zum Beispiel Weinfest machen wir oder Johannifeuer, natürlich Weihnachten auch, das haben wir die letzten Male dann tatsächlich ausschließlich mit eigenen Volksliedern gestaltet, mit eigenen Weihnachtsliedern, also bei solchen ganz klassischen Auftritten. Ne? Übrigens die Aufnahme, die gerade abgespielt worden ist, das war auch so eine Aufnahme, die ich für meinen Dorfchor gemacht habe, damit die im Vorfeld das ein bisschen daheim üben können. Deswegen habe ich auch beide Stimmen eingesungen. Man hat gehört, die untere Stimme, da ist meine Stimme nicht dafür geschaffen. Ich bin kein Bass. Ne? Das schaffen die Frauen, die im Alt singen, tatsächlich viel schöner. Die kommen ja noch so 2-3 Töne tiefer als Männer runter. Und da klingt es dann noch ein bisschen besser. Aber das war quasi nur so eine Einübefassung, damit sie auch über ihr Handy anhören können und die Stimme daheim ein bisschen durchgehen können. Ne? Ansonsten großartige Konzerte geben wir nicht. Manches was ich komponiere, singe ich dann selber ein und stelle es auf YouTube. Das habe ich jetzt mit meinen Volksliedern noch nicht gemacht, weil ich da noch ein bisschen Scheu davor gehabt habe. Aber vielleicht ist dieser Podcast jetzt auch der letzte kleine Arschtritt, dass ich sage, naja, komm, wurscht, ich habe schon so viel online gestellt, dann kann man die Sachen vielleicht auch online stellen. Vielleicht interessiert es ja die ein oder andere Gruppe.
Dann, also wem der Weg ins Dorf zu weit ist, der sollte den YouTube-Kanal von Silvan Wagner doch im Auge behalten. Vielleicht gibt es da bald noch mehr Volkslieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr auch zu dieser Folge zugeschaltet habt. Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch Zupfmusiker kennst, die den Podcast noch nicht gehört haben, dann empfehlt uns weiter. Hast du Hinweise oder Kommentare zu dieser Folge, dann schreibe mir an doppelseite@gmx.de oder bei Instagram an doppelseite_podcast sowie neu auf Facebook an mich, Malte Weiland. Die nächste Folge kommt Ende Mai heraus. Dann Silvan, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, Malte, danke dir.
Dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.